Ja, vielen Dank für die Einführung, Uta, die du gemacht hast mit dem Wandern. Ein, zwei Sachen hätte ich noch mehr mitgenommen, aber überwiegend waren das wichtige Sachen. Also so solltest du doch mal so eine längere Wanderung gehen, dann würde ich dir empfehlen, Toilettenpapier mitzunehmen. Ja, da hast du das Handy. Okay, bevor wir uns um das Thema kümmern, ist bei meiner letzten Wanderung mir was eingefallen im Zuge des Nachdenkens nochmal über diesen Text, was wir eigentlich haben oder wie ich ein Bild euch mal bringen kann, was es bedeutet, Bibel auszulegen, beziehungsweise wenn wir, ich brauche das nicht, ich habe hier so dieses Teil, deswegen bin ich wieder rübergegangen, ich wusste nicht, ob es noch an ist und irgendwelche Rückkopplung gibt, weil ich doch so kämpfen muss und arbeiten, hat die Uta, glaube ich, gesagt. Und da ist mir eingefallen, dass wir eine Bibel haben und das ist so kompakt, so konzentriert, so viel drinne, dass mir dafür ein Bild eingefallen ist. Jesus hat ja viel mit Bildern gearbeitet und die passten auch immer gut. Ob mein Bild so gut passt, weiß ich nicht, aber ich denke, es will etwas deutlich machen und es hat eine Zielrichtung. Natürlich passt es nicht allumfassend. Ich habe also, oder meine Frau, die hatte was vorbereitet. Ich bringe das mal her. Und die Uta weiß noch nicht, dass sie dann gebraucht wird. Mal gucken, ob es aufgeht. Ja, es geht aus. Uta, das ist nicht zu drehen, das ist zum Aufmachen. Ich möchte mal unsere Bibel und das, was wir zu Hause auch machen, indem wir meinetwegen einen Lehrtext oder eine Losung lesen oder einen Bibeltext oder eine Bibel lese, möchte ich mal mit dieser Flasche so ein bisschen vergleichen. Wer es nicht weiß, das ist Holundersirup. Machen vielleicht ganz viele von euch. Früher haben wir mehr Saft gemacht. Holundersaft, ne? Ist vielleicht noch 4 Wochen, keine Ahnung. Ich wollte euch welche mitbringen, aber das sind so kleine Knospen, das hätte nicht viel gebracht. Das will ich mal mit unserer Bibel vergleichen. Das ist so konzentriert, so viel, dass da in der Offenbarung der Johannes schreibt, über die Taten von Jesus könnten noch Bücher geschrieben werden, noch viel, viel mehr. Und davon haben wir nur ein Konzentrat. Und wenn wir heute früh uns über einen Text unterhalten, dann ist das auch ein Text, der ist so kompakt, dass man, da will was deutlich gemacht werden. Aber da steckt natürlich noch so viel mehr drin. Und wenn wir, zum Beispiel einer, der auslegt, oder wenn ihr zu Hause in einen Bibeltext geht und ihr wollt jetzt Bibel für euch deutlich machen, Uta, jetzt bist du dran. Tust du mal eine Mischung machen, die dir schmeckt. Was machen wir dann bei dem Sirup? Ist wohl drinnen noch eine... Okay. Ja, am besten eine Öffnung. Ja, gut. Was machen wir dann? Dann tun wir Wasser draufkippen. Und jedes Mal, wenn jemand Bibel auslegt oder über Bibel nachdenkt, dann tut er es verwässern. Er tut das mit seinem eigenen Geist verwässern. Die Bibel bleibt, wie sie ist, konzentriert Gottes Wort. Aber immer wenn, meinetwegen, ich euch was sage, dann spielt natürlich meine Sozialisation, meine Gedanken, das, was ich mir darüber denke, spielt dort mit rein und ich verwässere diese Bibel und es ist nicht mehr diese Konzentrierung, die es eigentlich mal war. Ja, die Uta hat jetzt Wort zu süß. Ja. Manchmal ist es so, ist es wie mit der Bibel. Wenn wir dann einen Text haben und wir können ihn einfach nicht fassen, weil es einfach zu viel ist, dann müssen wir dort noch einmal nachdenken. Und dieses Wasser wiederum, da gibt uns Gott noch eine Chance. Das sagt Jesus nämlich an einer Stelle. Jesus sagt, ich gebe euch lebendiges Wasser. Und mit diesem lebendigen Wasser möchten wir also als Ausleger, als Pastoren, die da Haken oder andere sind oder die hier eine Predigt halten, möchten euch das mitgeben, das Wort Gottes mit dem, das war's schon. Wir wollten nur eigentlich nur, wollten eigentlich nur mal sehen.
Willst du auch mal kosten?
Nee, ich wollte jetzt noch nicht kosten. Das wollte ich nur sagen. Nee.
Aber guter Rat an euch, da ist sehr süß.
Das muss es ja. Das muss es ja. So, das war's schon, Uta. Das wollte ich euch vorneweg mitgeben. Und trotzdem, dass wir diese Bibel haben, ne, als Bild, möchte ich euch jetzt mal ein Bild zeigen, gleich, in einer Sekunde, ich hoffe, das funktioniert. Ist das noch nicht alles? Das ist nicht was, das ist nur ein Teil. Die Jünger damals, die hatten noch viel, viel mehr. Denn Johannes sagte ja, es ist noch viel mehr zu schreiben über Jesus. Viel, viel mehr, das können gar nicht alle Bücher fassen. Und deswegen habe ich euch jetzt das Bild noch mitgebracht. Paul, der Holunder, funktioniert der? Kommt er jetzt? Das ist vielleicht das, was die Jünger erlebt hatten. Viel mehr. Blüte über Blüte und also als Bild, was sie eigentlich erlebt haben. Wir haben das. Konzentrierte Bibel. Aber das ist ja nur ein Teil, da könnte ja noch viel mehr daraus gemacht werden. Also bei uns war das immer so, wenn ich mich recht erinnere, waren 16 Blüten, 16 Holunderblüten auf 10 Liter, wenn wir Saft gemacht haben. So, dann könnt ihr jetzt mal hier gucken. Und dann hat man es, wenn wir Sirup gemacht haben, haben wir es auf 1 Liter gemacht, also ungefähr 16 Blüten. Und wenn ihr jetzt hier mal guckt, ist das viel, viel mehr. Und das so als Vorgedanke. Wenn wir jetzt miteinander über Bibeltext reden, dann ist das natürlich verwässert von mir. Dann ist das nur ein Teil. Dann ist das noch viel mehr herauszuholen. Und so ist also in dem Kapitel, bevor wir jetzt eigentlich einsteigen wollen, das Matthäus 16 geht es darum, dass Jesus den Jüngern ein bisschen was erklären will. Erst kommen die Pharisäer, die wollen von ihnen Wunder haben und Jesus sagt, ah, ihr seht nur Jonas Wunder. Dann als nächstes sagt der Jesus zu den Jüngern, Mensch, wie seht ihr das? Was denken denn die Leute über uns? Und dann sagen sie, die einen sagen, du bist das, der anderen sagen das. Und Petrus sagt, du bist der Christus, du bist auferstanden. Du bist auferstanden, nicht auferstanden, du bist der Christus, der von Gott kommt. Und dann sagt Jesus, was? Das hat dir Gott eingegeben. Das hast du nicht aus dir heraus. Und dann gehen sie wieder weiter, da redet er mit ihnen über den Sauerteig, der Pharisäer. Dann redet er davon, dass er 4.000 und 7.000 Leuten Brot gegeben hat und verschiedene Sachen, ganz kompakter Text. Und dann redet er Jesus in diesem Kapitel 16 noch davon, dass er irgendwann einmal sterben muss, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass dort er von Menschen, ich sag mal, hingerichtet wird. Diese Kompaktheit ist jetzt in dem Text, den wir jetzt eigentlich haben, der jetzt passiert im Kapitel 17. Und jetzt kannst du ja mal das Matthäus 17, ich werde euch nicht vorlesen, ich werde es erzählen, beziehungsweise ihr seht es ja, Jesus nach 6 Tagen, er war in Caesarea Philippi, das ist also am Norden vom See Genezareth, nimmt er 3 Jünger, und zwar den Petrus, den Jakobus und den Johannes, und nimmt die beiseite und geht mit ihnen auf einen Berg. Und dort kommt die sogenannte Verklärung. Dort wird Jesus ganz hell, wird wie die Sonne, hat weiße Gewand an und sie sehen, wie Jesus dort, dass da Mose erscheint und Elia erscheint und sie sehen das und fallen dort nieder und Petrus sagt, ah, wir wollen hier Hütten bauen, Jesus, das ist gut hier zu sein, lass uns hier bleiben. Und in dem Augenblick kommt eine Wolke und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, auf den hört. Danach gehen sie wieder hinunter, da klären sie noch ein paar theologische Fragen, da geht es darum, es muss doch erst Elia kommen und Jesus sagt, er ist ja schon gekommen, im Sinne der Johannes der Täufer. Und dann kommen sie unten an, das muss der Vers 16 sein, kommt dann der Vater entgegen und sagt, hier Jesus, guck mal, mein Sohn, der epileptische Anfälle hat, der ist doch sehr krank und deine Jünger konnten ihm mir nicht helfen, kannst du mir nicht helfen. So, das ist grob die Geschichte, um die es heute geht. Und mein Thema ist jetzt unterwegs. Und in diesem Halbvers, der am Anfang gleich kommt, geht es ja darum, dass Jesus drei Jünger beiseite nahm und ging mit ihnen auf einen hohen Berg. Umgangssprachlich oder gedanklich in der christlichen eine Nachfolge ist vielleicht das falsche Wort, aber im christlichen Denken und in der christlichen Tradition, sagt man, glaube ich, wird der Berg Tabor dafür genannt. Da kannst du mal ein Bild vom Berg Tabor nehmen. Wir haben das ja jetzt, glaube ich, ist das ja jetzt ein bisschen anders geworden. Wir haben da verschiedene Bilder, nur das von der Kathedrale nicht. Sonst kannst du ja mal zwei, drei anmachen. Das ist also der Berg Tabor. Und das ist üblicherweise der Berg, wo die christliche Tradition annimmt, dass Jesus dort war. Und da ist mein erster Punkt, unterwegs oder aber Zeit miteinander zu haben. Wenn man unterwegs ist im Wandern, dann ist das vielleicht, wenn man am ersten Tag ist das vielleicht alles noch ein bisschen aufgeregt und so weiter. Aber je länger man sich unterwegs unterwegs ist und wandert, wird auch manches ruhiger. Man kommt innerlich ein bisschen mehr zur Ruhe. Und ich denke, das ist eine entscheidende Geschichte, die Jesus hier also mit den Jüngern unternimmt. Es ist ja ein bisschen komisch, wenn man sagt, Petrus und Jakobus und Thomas mit sich, ist das eine Sondergemeinde, sind das besondere Leute oder warum nimmt er denn die? Ist das eine Geheimabsprache oder was soll denn die ganze Sache? Warum denn bloß die Dreie und nicht Zwölfe? Ich denke nicht, dass das darum geht, dass das eine Geheimabsprache oder sowas ist, sondern sie wollen, oder Jesus hat sich vorgenommen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Zeit, die sonst vielleicht nicht so da ist. Ganz unterschiedliche Typen, der Petrus, vielleicht eher aufbrausend und cholerisch und der Jakobus und der Johannes, also unterschiedliche Typen, die er dort an der Stelle mitnimmt. Zeit miteinander zu verbringen, das ist also was ich denke, was wichtig ist. Ich merke gerade, ich sehe heute wieder ein bisschen ganz schön schlecht. Nimmt man es also nicht übel, wenn ich ein bisschen brauche. Kann ich mal meine Brille haben? Nee, das ist eine andere. Meine Brille. Dankeschön. Andere sagen auch Klaus Aschenbecher. Ja, okay. Und zwar nach 6 oder 8 Tagen. Keine Ahnung, warum das 6 oder 8 Tage sind. Also im Matthäus steht 6 Tage, im Lukas steht 8 Tage. Das kann mit der Berechnerei zu tun haben mit dem Sabbat. Also von einer Woche zur anderen Woche sind es ja 8 Tage. Wir sagen ja über 8 Tage, heute über 8 Tage. Obwohl, wenn wir dann zählen, sind es ja 7. Das ist ein bisschen schwierig. Genauso ist es hier. Um das mal zu einem anderen Beispiel festzumachen, haben wir es ja mit der Kreuzigung so. Da haben wir ja mit der Zählerei ein bisschen ein Problem, ne? Nach 3 Tagen und dann Freitag, sondern am Sonntag, nach 3 Tagen, ach, am 3. Tag, okay, da kann man vielleicht noch sagen, am Samstag, am Sonntag, das ist der 3. Tag. Nun habe ich aber von der Freundin meines oder unseres Sohnes Benjamin gehört, dass die Karfreitag in Prag, sie ist also Katholikin, dass die am Samstagabend feiern. Der Hauptgottesdienst bei ihnen ist ein Samstag.
Habe ich gesagt, ein Samstag.
Ja, und da ist die Zählerei bei den katholischen Geschwistern so, die sagen, ja, am Freitag, das ist um 3 gewesen, das ist der 1. Tag. Der Samstag, das ist der 2. Tag. Und weil die aber von Abend bis Morgen rechnen, ist ja der Samstagabend oder Nacht schon der 3. Tag. Wir zählen ja von früh, eigentlich von 0 Uhr bis 24 Uhr. Die Juden haben ja eher gezählt von Abend, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Das war ja auch der Sabbat, der von Abend bis früh ging. Also die Zählerei, das ist für uns manchmal als griechisch denkende Leute ein bisschen komisch. Aufgeklärte Leute, 1, 2, 3 und das muss ganz genau passen, aber das war bei ihnen eben so. ganz andere Denkweise. Und der Lukas kam ja wahrscheinlich eher griechisch her und der Matthäus, der kam ja eher jüdisch her. Deswegen so ein Gedanke von 6 oder 8 Tagen. Ja, und da sind sie also unterwegs und haben eigentlich viel Zeit miteinander. Viel Zeit miteinander. Unsere größte Enkelin, die Liana, die hatte ich mal eine Zeit lang zu Hause, weil ich dort zufällig in der Grundschule immer war, hatte ich die dann mal freitags mitzunehmen und hatte die hier in der Kirche abzugehen, weil die dort mitsingt. Und da hieß es von ihr, jetzt habe ich Opa-Zeit. Jetzt habe ich Opa-Zeit. Das ist Jesus-Zeit, die drei hier erleben. Jesus-Zeit. Davon wird eigentlich gar nicht viel berichtet. Es steht eigentlich nur da, Jesus nahm sie beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Jesus, der Wanderführer, hätte ich ja fast gesagt. Jesus-Zeit, Opa-Zeit. Oder als ich einen theologischen Grundkurs gemacht habe, da hat man mit den Dozenten Zeit. Dozentenzeit, das war dann mal abends, da konnte man mal reden, wie geht's euch denn, wenn ihr eine Gemeinde habt, wie geht's euch denn, wenn es dort Mühe macht, wenn es dort ein bisschen reibt und nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dozentenzeit, habe ich viel dabei gelernt, dass die, wie die ticken und warum manche so ticken, wie sie eben ticken, die Theologen. Ja, Zeit miteinander zu verbringen. Das ist, es geht eben doch heute nicht. Zeit miteinander zu verbringen. Jesus nimmt sich diese Zeit. Er nimmt sich Zeit für drei. Sonst nimmt er sich Zeit für Kranke, sonst nimmt er sich Zeit für Sünder, für Leute mit Problemen und so weiter. Hier nimmt er sich ausschließlich Zeit für drei Jünger. 3 Jahre ist Jesus vielleicht zu im effektiven Dienst, so sagt man heute. So runde 3 Jahre. Und dann nimmt er sich Zeit für Leute, und zwar für 3. Wenn er 12 mitgenommen hätte, oder es wird ja an anderer Stelle von 72 und von vielen Jüngern gesprochen, das wäre nicht so intensiv. Mit den 3 kann er intensiv sich befassen. Und die haben Zeit für ihn. Also ich habe von meinem Sohn Daniels Arbeitgeber, der Thomas Kehrer, der hat also die Idee gehabt, mit seinen Söhnen jeweils eine Reise zu machen. Ich weiß nicht, wo er überall war. Und ich habe gedacht, das ist wirklich gut. Ich habe also so auch angefangen, habe mit dem Daniel, war ich ja in Spanien gewesen und mit dem Benjamin war ich in Spanien. Nun will ich mit dem Jonathan mal unterwegs sein und ich will mir mit jedem mal Zeit nehmen, wo ich sage, die hatten wir in der Familie früher wahrscheinlich nie so intensiv. Einfach nur Zeit mal auf Augenhöhe, wo wir mal über vieles reden, wo man sagt, Mensch Vater, warum hast denn du damals das so oder so gemacht? Und das machen die Jünger auch. Jesus, warum machst denn du das so? Oder wieso ist denn das so? Oder aber, was mir auch gegangen ist, wie mir es oder uns auch so gegangen ist, einfach mal schweigen. Nun will ich noch von dem Berg Tabor erzählen kurz. Der ist also so rund reichlich 500 Meter hoch, also 500, ich glaube 80 Meter ist da hoch, liegt einzeln in der Ebene. Mehrere hundert Meter ist das also hoch, der Berg gegenüber der Ebene, da habe ich nicht gleich rausgekriegt, wie viele Meter das sind, aber ich schätze mal, dass das nicht mehr wie 200-300 Meter ist, die Ebene, sodass da 200-300 Meter mindestens rausragt, dieser Berg. Und die Entfernung von Caesarea Philippi bis dorthin, wenn das also sich bewahrheitet, sind ungefähr 60 Kilometer. 60 Kilometer, ich weiß nicht, wer ist schon mal 60 Kilometer an einem Stück gegangen? Der Jonathan, ich war dabei, ich kann es sagen, es stimmt. Wir sind mal die 7-Seen-Wanderung gegangen, voriges Jahr. Ich konnte hinterher noch tanzen, andere nicht. es ist eine unheimlich große Entfernung. Und wir planen das voraus. Wir haben einen Rucksack, wir haben das Essen, wir haben das Trinken, wir haben eine Regenjacke, wir haben Toilettenpapier, wir haben gegen morgen was oder wir haben das und wir haben Ersatzsocken und wir haben dies und jenes. Ich glaube nicht, dass das damals so war. Außerdem haben wir mittendrin noch mal unterwegs Stellen, wo man sich noch einmal hinsetzen kann, noch einmal was zu essen kriegt, wenn man will, noch einmal medizinische Hilfe ist. Und ich glaube nicht, dass das bei Jesus so war. 60 Kilometer kann man mal machen, muss man aber nicht. Und ich glaube nicht, dass die mit einem Tag das geschafft haben. Ich bin also vorige Woche gegangen, knapp 30 Kilometer mal Sonntagnachmittag von um 2 bis abends 7:30 bin ich mal der Ringel gegangen. Das war 28, 29 Kilometer von Lesen, jetzt über Prinzenhöhle bei der Harten, hier Stolberg-Talheim. Schon das ist eine Sache, da muss man sich ein bisschen vorbereiten und da muss man ordentlich Druck machen, dass man das schafft. Und ich denke, das ist das nicht. Ich denke, das ist ein normales Wandern, wo man vielleicht mit 4 km/h läuft, sodass man am Tag gut 25, wenn es gut geht, vielleicht auch 30 Kilometer schafft. Und dann sind ja noch die Ergebnisse, was dann ja später noch kommt, die Verklärung und so weiter. Und dann muss ich ja noch wieder zurück. Also ich sage mal, das war bestimmt eine Woche, die unterwegs waren, oder eine knappe Woche, die unterwegs waren. Die miteinander Zeit verbracht haben. Nur Zeit mit Jesus. Gut, dass du da bist, Jesus. Gut, dass der andere da ist. Das ist so ein nächster Punkt. Schön, sich mal darauf einzulassen, dass Jesus nur Zeit hat für mich. Und das wünsche ich euch auch, dass er, wenn ihr also euch mal Zeit nehmt, in Klausur geht, einfach mal nur dafür da seid, mal an nichts denken und das muss ich noch machen und da ist noch ein Event. Das wäre gut. Vielleicht mit einem oder zweien, wo man ins Gespräch kommt. Wir kriegen das ja manchmal bei dieser Osterwanderung früh mit, bei der Osterwanderung mit, wenn wir da unterwegs sind. Da sprechen dann auch so Krüppchen, das kriegt man so mit. Da sprechen die ein bisschen und die ein bisschen. Geht es ja mal um 2-3 Stunden und dann wird er ein bisschen getauscht. Man kann gar nicht mit jedem reden und man hat auch nicht diese Einkehr. Aber wenn man mal eine längere Zeit, und das muss ja nicht eine Wanderung sein, aber vielleicht auch in einem Urlaub oder zu einer Rüstzeit oder irgend sowas, da merkt man, wie vieles abfällt. Das ist zu Hause zu tun und das ist zu Hause zu tun. Fällt alles ab. Wenn ich also mit meinen Jungs in Portugal war, die Baustellen, die ich zu Hause habe in unserem alten Haus, die sind so weit weg. Das ist richtig cool. Das ist einfach nicht da. Und Jesus will das auch, dass wir einfach mal nur auf uns konzentrieren. Einfach nur auf uns konzentrieren. Gut, dass du da bist, Jesus, und dass du ein Ziel hast. Jesus hat also ein Ziel, da wusste ganz genau, da will auf diesen Berg gehen. Dieser Berg Tabor ist also an vielen Stellen im Alten und Neuen Testament wird er also taucht er auf. Unter anderem taucht er auch auf als Berg, wo Baal verehrt wurde. Und er wird andererseits als Nabel der Welt bezeichnet. Natürlich kannten da die wahrscheinlich nicht die anderen Gebirge, die es überall noch gab. Aber für sie war das so ein herausragender Berg, einzeln stehend, mitten auf einer Riesenebene, war das ja, wie ein Nabel. Also der Weltenberg wurde es auch genannt. Und dorthin zieht es also Jesus. Es ist also auch gut für uns, dass wir ein Ziel haben, als Gemeinde, als Familie, als Miteinander, auch als einzelne Person, dass man Zwischenziele hat, wo man mal sagt, ja, das will ich mal erreichen. Es ist nicht schlimm, wenn man mal ein Ziel nicht erreicht. Aber erst mal ein Ziel zu gehen, sonst gehe ich ja zickzack, ich gehe ja in die Irre. Als ich vorige Woche gelaufen bin hier, dieses Stück, da habe ich gedacht, okay, ich war an der Prinzenhöhle und sagte dann zu meinem Google, okay Google, zu Fuß bitte nach Beuda. Da bin ich ja aufgewachsen, ein kleiner Junge, bis 6 Jahre habe ich in Beuda gelebt. Und dann habe ich mich voll verlassen auf dieses Google. Ich kann natürlich grob die Gegend, konnte ich einschätzen. Aber das ist auch das, was wir mal lernen müssen, uns mal zu verlassen auf das, was vielleicht in Gemeinde passiert und nicht gleich sagen, so, oh, das kennt ihr ja das oder das kennt ihr ja das. Einfach mal ein Vertrauen haben in etwas. Und wenn man merkt, hör mal, ich sehe, das geht ein bisschen anders. Also mir ging das dann so. Google hat mich dann an die Grüner Lücke, ich weiß nicht, wer das weiß, an die Grüner Lücke geführt. Ich weiß nicht, ob der Grüner zu Beuda gehört und dass das kürzer war als das eigentliche Beuda. Jedenfalls kam ich an der Grünen Lücke raus und musste eine Korrektur machen. Habe das dann auch gemacht und hat alles geklappt, weil ich mich ja dort auskannte. Das hängt wieder damit zusammen, dass wir uns in der Bibel auskennen. Da gibt es dann auch Korrekturen. Da kann man sich korrigieren lassen. Aber auch einmal ein Vertrauen zu haben, dass Gott es einfach gut mit uns meint. Gut mit uns meint, wenn wir unterwegs sind. Und Jesus ist hier unterwegs mit seinen Jüngern und sagt, ich mein's gut mit euch. Ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel. Ja, nun kommt die Verklärung und da wissen wir natürlich, ja, was ist Verklärung? Ich weiß es nicht, I don't know. Ich weiß es nicht. Verklärung war dann meine Gedanken die, dass es eine Stärkung für Jesus war, für seinen Weg, den er geht. Jesus geht irgendwann nach Jerusalem. Die 3 Jahre sind ja irgendwann um und er hat ja diese Idee, er weiß ja, was auf ihn zukommt. Das ist für ihn eine Stärkung, dass da auch Gott ihn noch einmal ganz massiv in seinem Menschlichen, er ist ja Mensch, er ist ja nicht nur Gott, er ist ja auch Mensch, mit allen Schmerzen, mit allem Wehtun und allen Tränen und dass Gott ihn dort eine Gnade schenkt und ihn stärkt. Und für die Jünger ist es erkennen. Also klar hat der Petrus gesagt vorneweg, du bist Gottes Sohn. Du bist der Auserwählte. Ja, das hat er gesagt. Aber das eine zu sagen und dann noch einmal zu sehen. Sehen soll ja schön sein, habe ich gehört. Sehen, richtig. Da ist Jesus leuchtet wie die Sonne und hat ein weißes Gewand an. Das ist noch mal was anderes. Und dann bin ich dort und kriegt das mit und sagt, oh Gott, Jesus, hier ist gut sein, lasst uns Hütten bauen. Was heißt das denn, Hütten bauen für den Petrus, für den Johannes, für den Jakobus? Sie wollen dort bleiben. Ihnen geht's gut. Sie sind in Klausur und wir haben ein Event und denen geht's richtig gut. Ja, das geht uns ja auch manchmal so. Also wenn ich dort auf dem Jakobsweg bin, da geht mir's richtig gut. Also oder ich durfte mit, der David hat mich mal mitgenommen mit nach Norwegen und ich konnte dort wandern, die waren fischen, ich war wandern. Also es ging mir richtig gut. Ich sagte zu meiner Frau, wo ich wiederkomme, wollen wir nicht nach Norwegen ziehen, mir hat es so gefallen. Sie hat bis jetzt nicht ja gesagt. Also nicht dazu, andermal schon. Da geht es uns gut. Da geht es uns richtig gut. Wir wollen Hütten bauen, wir wollen dort bleiben. Wenn man natürlich dann eine Weile dort ist, dann merkt man auch dort in Norwegen, dort auf dem Jakobsweg oder dort, wo ihr eben gerne seid, Israel oder wie auch immer, da merkt ihr, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Dort gibt es auch seine Schwierigkeiten. Auf einmal verstehe ich die Sprache in Spanien, ganz schwierig. Englisch ist dort nicht so ausgeprägt wie in Portugal. Portugal kannst du viel mehr mit Englisch anfangen als in Spanien. Ich habe mit beiden ein Problem, weil ich das Englische nicht so gut kann. Also, aber ja, ist also schwierig. Oder was mache ich, wenn ich dann mal krank bin und ich kenne mich mit den Gepflogenheiten gar nicht aus. Aber so, die haben jetzt ein Hochgefühl, die 3. Jesus, lass uns doch Hütten bauen. Ich weiß nicht, wie die auf dem Berg dort Hütten bauen wollten. Ob es dort dann Wald weiter unten gab, dass sie dann da was bauen konnten, Holz oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es denn gut. Und dann haben sie noch eine Gotteserfahrung. Das ist ja manchmal so. Du hast Zeit, du bist abgehoben von deinen Problemen zu Hause, mit Arbeit, mit Nachbarn, Streitigkeiten oder was weiß ich, oder sagst in der Gemeinde, da hat mich jemand und ich wollte aber, und eigentlich war das hier alles ganz anders. Und da bist du weg und hast mal Ruhe für dich. Und da spricht auf einmal Gott mit dir, weil du Zeit hast, in dich zu gehen. Gott ist mit dir und dann willst du dort bleiben. Ja, und Jesus sagt, nee, mein Lieber, wir sind zwar nicht von dieser Welt, seid ihr, aber in dieser Welt. Also, es geht auch wieder zurück. In den Berg, also oben. Ach so, wir könnten noch einmal, kannst du mal das Bild machen mit der Kathedrale? Da kann man noch mal, wenn das geht, da gibt es noch ein Bild mit der Kathedrale. Da seht ihr hier, was man da für einen schönen Ausblick hat. Ne? Da kann man gucken. Die ganze Welt. Ist das nicht schön? Wenn ihr auf dem Brocken seid, ist das ja so ähnlich. Und ihr habt mal schönes Wetter. Ich war erst einmal auf dem Brocken und da war schönes Wetter. Aber eigentlich ist da kein schönes Wetter. Und wir konnten, also selbst ich konnte weit gucken. Ja, also richtig weit ins Land. Alles cool. Richtig cool dort zu sehen. Was steht da drüber und wie schön hat Gott die Welt gemacht. Dankeschön für das Bild. Ja, und jetzt sagt Jesus, nee, ihr seid aber in diese Welt hineingestellt. Und jetzt geht's wieder einen Berg runter. Und was kommt als erstes, nachdem die also gesprochen haben über Elia und was da nun alles kommen muss vorneweg, kommt die runter ins Tal und was kommt als erstes? Das Problem der Welt kommt wieder. Jesus heilt Kranke, beziehungsweise die Jünger kriegen es nicht hin. Und es kommt genau das, was immer wieder war. Oh, jetzt habe ich den neben mir wieder sitzen in der Gemeinde und ach, der Arbeitskollege, da geht mir auf die Ketten. Ganz genau wieder, oh, und kennt die Frau nicht mal, die weiß doch ganz genau, nee, oder der Kerl, der Mann, immer du da einen Klodeckel auflassen, der kennt doch den Klodeckel zu machen. Solche Kleinigkeiten, die machen das Leben ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Genau da kommen wir wieder hin. Ist denn jetzt wieder alles beim Alten? Nee, es ist nicht beim Alten. Warum nicht? Weil wir können hinter das, was wir erlebt haben, nicht mehr zurück. Meine Schwägerin, die hat gesagt, Mensch, muss deine Predigt da mal anhören. Und da kam ich ja an diesen Punkt und ich sage, Conny, weißt du was, wir können an das Erlebte nicht wieder zurück, was wir mal erlebt haben. Wenn du hättest oder wie auch immer mal jemanden geküsst, einen fremden Mann, wenn das bei der Conny möglich gewesen wäre, dann kannst du nicht wieder zurück hinter dem, nee, ich habe ja nicht geküsst. Nee, du hast geküsst. Und so ist es hier. Die Jünger haben Gott erlebt. Gott hat zu ihnen gesprochen. Gott war mit ihnen. Hat ihnen vielleicht auch eine Idee von seinem großen Werk gezeigt, indem er ihm Jesus groß gemacht hat. Hinter das können sie nicht zurück. Auch in den alltäglichen Problemen. Ich weiß, Gott hat was Größeres vor. Das ist, als wenn wir dasselbe erleben, aber wir sind hier in so einer Wendeltreppe und wir sind eine Ebene höher. Das ist zwar dasselbe, aber es ist auf einer anderen Ebene. Wir wissen mehr, wir wissen, dass Gott mit uns ist und wir haben etwas erlebt. Das war eigentlich alles, was ich euch heute Morgen sagen wollte. Gott ist mit euch unterwegs und ich wünsche euch, dass ihr solche Zeiten miteinander findet. Dass ihr in Klausur, sagt man ja wohl, oder geht, aber das heißt nicht, ich fahre jetzt jede Woche in Urlaub, dann ist ja der Urlaub der Alltag, dann seid ihr ja, wenn ihr zu Hause seid, ist das ja die Klausur. Nee, solche einzelnen Höhepunkte, die sind schon wichtig. Die sollten wir, ob das nur, wie gesagt, Wandern ist mit diesen Krötenstechern oder was weiß ich, das könnt ihr für euch entscheiden. Aber nehmt euch Zeit und manchmal ist es auch so, dass gerade die Leute, wo man denkt, ey, mit denen konnte ich gar nicht. Und jetzt war ich mit denen 14 Tage oder eine Woche zusammen und habe gemerkt, da tickt ja ganz anders. Ich hatte den immer ganz anders und schwierig im Blick. Derweil hat er so gute Ansätze und ich habe immer so meine Brille auf, Hier, diese, wo ich eigentlich, wenn ich von Weitem gucke, gar nichts sehe. Es ist alles grau. Ich muss da mal ganz nah rannehmen, den Kerl. Ach so rum. Und da kann ich sehen unterwegs. Und da steht erstens, oder geschenkte Zeit. Geschenkte Zeit. Das ist das, was Jesus uns geben will, wenn wir uns dazu bereit erklären.